Liebe Gemeinde, unsere natürlichste Lebensäußerung ist, dass wir atmen. Vom ersten Klaps der Hebamme oder des Doktors, vom ersten Klaps an machen wir das unwillkürlich, circa 12 bis 15 Mal pro Minute, bis zu 20 Atemzüge am Tag. Wir können 20.000, ja 20 wäre ein bisschen wenig, ja. Dann wäre es schon vorbei, bis zu 20.000 Atemzüge am Tag. Wir können den Rhythmus unseres Atems variieren. Wir können für kurze Zeit den Atem anhalten, aber selbst mit Absicht ist es nicht möglich, das Atmen ganz zu stoppen. Dieser Reflex ist unverzichtbar für unser Leben. Wenn wir nicht einatmen, verringert sich innerhalb kürzester Zeit das Sauerstofflevel im Blut in ganz bedrohlicher Weise. Innerhalb von 3 bis 6 Minuten kann es zu irreversiblen Hirnschädigungen kommen, also solchen, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Innerhalb von 3 bis 6 Minuten ohne Sauerstoff, kurze Zeit später tritt der Tod ein. Man kann Wochen ohne feste Nahrung überleben. Man kann wenigstens Tage, wenn auch für uns schwer vorstellbar, Tage ohne Wasser auskommen. Aber man kann nur wenige Minuten ohne funktionierende Atmung, ohne Sauerstoff überleben. Und darum ist es nicht erstaunlich, dass Atmen ein Bild, eine Metapher geworden ist für das Leben selbst. Und wenn einer sein Leben beendet, sagt man oft, er hat den Atem ausgehaucht oder bis zum letzten Atemzug. Thomas Watson, ein englischer Puritaner, hat das folgendermaßen angewendet. Er sagt, Beten ist das Atmen der Seele. Was das Atmen für den Körper, das ist das Gebet für die Seele. Wir können nicht überleben ohne Gebet. Das Atmen der Seele. Nur im Unterschied zur Atemnot, zum Sauerstoffmangel, merkt man die Gebetsnot nicht sofort in der Regel. Das ist sozusagen das Problem auch dabei, denn dadurch merken wir es eben nicht so schnell, wie wir es merken sollten. Das ist auch die Grenze dieses Vergleichs. Die Auswirkung des Gebetsmangels vollzieht sich schleichend. Fällt einer nicht plötzlich um, weil er eine gewisse Zeit nicht gebetet hat. Aber das macht die Sache nicht besser, weil man ja einen schleichenden Verlust viel weniger erkennen und folglich auch viel schwieriger beheben kann. Sonst würde man ja von selbst gegensteuern. Und deshalb steuert die Bibel umso mehr dagegen, gegen unseren Gebetsverlust. Und auf diesen lebenswichtigen Punkt steuert auch Jakobus in seinem Brief zu. Immer wieder markiert Jakobus die zentrale Bedeutung des Gebets für unser Glaubensleben. Das Gebet kommt bei ihm im ersten Kapitel vor, genauso wie im letzten. Wir hatten das gesehen in Jakobus 1, Vers 5. Diese große Verheißung, wenn bei jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemandem Vorwürfe macht. Und im letzten Kapitel des Jakobusbriefes haben wir dann diese ausführliche Passage über das Beten, die wir heute miteinander studieren werden. Jakobus 5, die Verse 13 bis 18. Aber auch mittendrin in Jakobus 4, Vers 2 gibt Jakobus uns einen sehr interessanten Hinweis. Am Ende von Jakobus 4, Vers 2 sagt er, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in üble Absicht bittet. Also das ist ganz zentral, das Thema Gebet. Und deswegen könnte man unseren Predigttext heute überschreiben mit dem Thema das ungenutzte Potenzial des Gebets. Das ungenutzte Potenzial des Gebets. Es macht, sagt Jakobus, einen wesentlichen Unterschied aus, ob du betest oder nicht. Das ist ein Unterschied. Es kommt drauf an, ob du betest oder nicht. Letzte Woche haben wir gesehen, dass Christen dadurch gekennzeichnet sind, dass sie in bewusster Abhängigkeit von ihrem Herrn leben. Wir haben gesehen, wie Jakobus diese beiden Lebenskonzepte einander gegenübergestellt hatte. Auf der einen Seite ist der Selbstbetrug des Eigenmächtigen und auf der anderen Seite ist die Geduld der Abhängigen. Und wir hatten uns erinnert an dieses prägnante Wort von Hermann Betzel. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu begreifen. Aber Abhängigkeit bedeutet nicht Passivität. Abhängigkeit bedeutet nicht Untätigkeit. Und je stärker uns diese Abhängigkeit von Gott, von Jesus bewusst wird, umso enger sollten wir ja den Kontakt zu dem suchen, von dem wir abhängig sind. Ist ja logisch, je abhängiger, umso intensiver der Kontakt. Und wissen Sie, genau dahin will der lebendige Gott uns bringen, dass unser persönlicher Kontakt zu ihm immer enger wird. Und viele können das etwa auch nach einer Krankheitszeit bezeugen, dass es so geschehen ist. Also das ist erstmal wichtig am Anfang. Der allmächtige Gott will für uns keine anonyme Schicksalsmacht sein, die ihre Geschöpfe so aus geheimnisvoller Ferne wie Marionetten am Schnürchen tanzen lässt, unerkannt und uns in ständiger Ungewissheit hält. Das will Gott nicht sein, gerade nicht. Sondern er will uns schon hier auf dieser Erde in ein persönliches Vertrauensverhältnis hineinholen. Das ist sein erklärtes Ziel. Und deshalb lehrt er uns ja durch Jesus, wir haben das eben in der Lesung aus Lukas 11 auch gehört, ausdrücklich sagt der Herr Jesus, dass wir den Vater im Himmel als unseren Vater anreden sollen. Unser Vater im Himmel, da geht es um ein Vertrauensverhältnis. Und deshalb fordert die Bibel uns in vielen, vielen Stellen ganz gezielt und auf Schritt und Tritt dazu auf, doch das Gebet ausreichend und intensiv zu nutzen. Es wäre mal lohnend, alle Stellen aus der Bibel sich herauszuschreiben, die uns zum Gebet auffordern. Zum Beispiel Kolosser 4, Vers 2, seid ausdauernd im Gebet und wacht darin mit Danksagung. Oder Philipper 4, Vers 6, sorgt um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Oder 1. Thessalonicher 5, Vers 17, betet ohne Unterlass. Das heißt, betet ständig, seid ständig in einer inneren Haltung des Gebets. Das ist Gott wichtig, offensichtlich. Und deshalb lädt er uns nicht nur dazu ein, ihn als Vater anzurufen durch den Glauben an Jesus, sondern er gibt uns auch immer wieder praktische Schulung, praktische Anleitung dafür, wie unser Gebet noch wirksamer werden kann. Gebetsschulung. Und das haben wir eben auch im Jakobusbrief. Auch und gerade in dem Abschnitt, der heute vor uns liegt. Jakobus 4, Vers 2 hat uns zwei Fehler gezeigt, die wir machen können. Nämlich entweder, dass wir nicht beten, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, dass wir nicht beten oder zu wenig beten. Oder, dass wir mit falschen Motiven beten. Ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet. Also, dass wir selbstsüchtig bitten, dass wir für Ziele beten, die gegen Gottes Willen sind. Wohlgemerkt, diese Warnung vor selbstsüchtigem Gebet bedeutet nicht, und das ist auch ganz wichtig, sie bedeutet nicht, dass wir dem Herrn nicht jederzeit unser Herz total ausschütten können. Dazu lädt Gott uns ausdrücklich ein. Ein Kind, das zu seinem Vater kommt, macht in der Regel nicht vorher eine To-Do-Liste, was es alles mit dem Vater besprechen will. Und sichtet die kritisch, sondern es schüttet ihm das Herz aus. Und so lädt Gott uns auch ein, dass wir ihm alles sagen können, was auf unserem Herzen liegt. Wir sollen nicht mit angezogener Handbremse beten, wenn ich das so sagen darf. Wir dürfen dem Vater alles anvertrauen. Psalm 62, Vers 9 lädt uns ein. Psalm 62, Vers 9. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Das ist eine ausdrückliche Einladung. Und Spurgeon, der große englische Prediger des 19. Jahrhunderts, hat es mal sinngemäß so formuliert. Er hat gesagt, ihr könnt mit allem zu Gott kommen, was euch bewegt. Wegen eines verlorenen Schlüssels oder eines verstauchten Fingers oder eines bösen Worts, das euch gerade jetzt wehgetan hat. Es gibt für einen Vater nichts Kleines in dem, was sein Kind bewegt. Es gibt für einen Vater nichts Kleines in dem, was sein Kind bewegt. Und zugleich sollen wir beim Beten dazulernen? Sollen wir das Geheimnis des Gebets immer besser verstehen, weil dadurch unser Verhältnis zum Vater im Himmel und zu Jesus Christus, dem Sohn Gottes, immer enger wird? Und zu diesem Zweck hat Gott uns auch diese Passage heute gegeben, Jakobus 5, Vers 13 bis 18. Das ist eine der zentralen Gebetsanleitungen der Bibel. Hier wird nicht das Gebet in seiner ganzen Breite und Vielfalt besprochen, sondern es geht um einen ganz bestimmten Bereich des Gebets, nämlich um die Fürbitte. Das wird hier verhandelt. Jakobus 5 gilt als klassischer Text auch dafür, wie die christliche Gemeinde mit ihren kranken Gliedern umgehen soll, wie man um Heilung beten soll. Aber wenn wir den Text studieren, dann wird deutlich, dass es längst nicht alles, was in diesen Versen verhandelt wird. Hier geht es noch um viel mehr. Jakobus schließt hier noch viel, viel mehr ein. Und darum ist es absolut nötig, dass wir diese 6 Verse einmal genauer befragen. Und wir sollten da herangehen, genau mit der gleichen Haltung, genau mit der gleichen Bitte, die Jünger an Jesus gerichtet haben. Herr, lehre uns beten. Mit dieser Grundhaltung sollten wir diesen Text jetzt studieren. Und es ist doch interessant, dass die Jünger, zumindest wird es nicht berichtet, vielleicht haben sie es auch gesagt, dass die Jünger Jesus nicht gebeten haben, zumindest gibt es darüber keinen Bibelvers, lehre uns predigen. Sie haben zu Jesus nicht gesagt, Herr, lehre uns Seelsorge üben. Darum haben sie ihn auch gebeten und er hat ihnen das auch gezeigt und er hat sie darin auch unterrichtet. Es gibt keinen Vers, in dem die Jünger sinngemäß sagen, Herr, lehre uns Kranke heilen. Aber es gibt diesen Vers, dass sie gesagt haben, Herr, lehre uns beten. Und dieser Bitte wollen wir uns gerne anschließen. Und jetzt miteinander lesen, Jakobus 5, Vers 13 bis 18. Leidet jemand von euch Unrecht? Er soll beten. Ist jemand guten Mutes? Er soll Psalmen singen. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen sollte. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum, nämlich dass es regnen sollte, und da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Herr, und darum bitten wir dich, dass du uns wirklich beten lehrst. Jeden Einzelnen von uns und auch uns als ganze Gemeinde. Amen. Das Thema dieser Verse, Sie haben es gemerkt, ist nicht Heilung, sondern Gebet. Gebet ist das eigentliche Thema. Das Herz des Jakobus muss für dieses Thema gebrannt haben. Er war offensichtlich auch ein gutes Vorbild. Ein Geschichtsschreiber des 2. Jahrhunderts, Hegesippus, hat über Jakobus geschrieben, seine Knie wurden hart wie die eines Kameles, da er ständig auf den Knien lag, um zu Gott zu beten. Zitat Ende. Harte Knie wie die eines Kameles, weil er so oft auf denselben lag, um zu beten. Und hier in diesem Abschnitt kommt das Wort Beten oder Gebet in jedem einzelnen Vers mindestens einmal vor, vom Anfang bis zum Ende. Und wir erfahren 3 Ermutigungen zum Beten. Und wir werden sehen, bei dem Gebet geht es nicht nur um Krankheit, sondern Jakobus beginnt viel, viel umfassender. Vers 13, leidet jemand von euch Unrecht, er soll beten, ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Das ist die erste Ermutigung, die wir hier lesen und sie lautet, bete unter allen Umständen. Das ist das Erste. Bete unter allen Umständen. Wir kennen ja auch diesen Ausdruck in Freud und Leid. Das ist ja bei uns fast sprichwörtlich und das greift Jakobus hier gewissermaßen auf. Und mit dem Leiden ist hier nicht in erster Linie Krankheit gemeint. Das gleiche Grundwort haben wir auch in Vers 10 schon mal gehabt, wo es um das Leiden der Propheten geht. Also das Leid ist hier umfassender gefasst. Man könnte sagen, erleidet jemand ein Unglück, der soll beten. Erleidet jemand ein Unglück, ist jemand betrübt. Viele Christen damals waren der Verfolgung ausgesetzt, zur Zeit, als Jakobus geschrieben hat, höchstwahrscheinlich. Aber dieses Leid kann auch etwas ganz anderes sein. Es kann sich um persönliche Enttäuschung handeln, darum, dass jemand verleumdet wird, dass üble Nachrede geschehen ist, dass er abgewiesen wurde, dass er einen Misserfolg im persönlichen Bereich gehabt hat, dass er große Nöte in seiner Familie hatte. Und Jakobus sagt, was ist das Gegenmittel der Wahl? Bete. Bete. Es gibt keine andere Quelle, von der du wirksameren Trost finden könntest als bei Gott. Du kannst dann möglicherweise auch noch andere Dinge tun, aber das Mittel der Wahl ist erstmal, bete. Alle eure Sorge werft auf ihn, hat auch Petrus geschrieben, denn er sorgt für euch. Also das ist die verheißungsvollste Reaktion auf Leid, ist erstmal Gebet. Jakobus sagt, wenn du leidest, bete. Zu dem anderen, was du da auch noch tust. Aber bete. Psalm 50, Vers 15, die berühmte Rufnummer Gottes. 50, 15, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Und du sollst mich preisen. Aber nicht nur mit dem Leiden, sondern du sollst auch mit deiner Freude zu Gott kommen. Das ist der zweite. Da ist jemand guten Mutes, er soll auch beten. Ja, guter Mut, das meint, kann auch äußeres Wohlergehen einschließen, aber meint viel mehr. Ist jemand getrost? Ist jemand dankbar? Ist jemand zufrieden? Hat jemand Bewahrung erlebt? Dann soll er bitteschön das auch Gott sagen. Er soll das auch mit Gott teilen. Er soll, steht hier wörtlich, Lobslieder singen. Da steht im Griechischen das Wort Psaleto. Psaleto, das erinnert uns natürlich an die Psalmen. Es wird auch oft so übersetzt, er soll Psalmen singen. Aber es meint nicht nur die klassischen Psalmen 1 bis 150, sondern es kann auch andere Lieder mit einschließen natürlich. Und auch gesprochene Dankgebete. Wir sollen Gott unser dankbares Herz hinlegen und sagen, Herr, ach, das ist so schön, dass du das geschenkt hast. Wenn wir uns über irgendetwas Gutes freuen, wenn wir merken, dass wir dankbar sein können, dann soll das seinen Weg zum Herrn finden. Und nicht nur, dass wir sagen, ja gut, einmal in der Woche wollen wir Dankgebete sammeln, sondern dass wir wirklich in dieser Haltung leben. Leidest du, bete. Bist du dankbar, bist du glücklich, bete. Und der gute Mut im Herzen kann auch dann geschenkt werden, wenn die äußeren Umstände eigentlich bedrückend sind. Wir haben diesen Fall, wo Paulus und Silas im Gefängnis sind, in Apostelgeschichte 16. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 16, Vers 25, und sie haben Gott gelobt um Mitternacht. Lobgebete mitternachts. Jedenfalls, unser Verhältnis soll so beschaffen sein zu Gott, das ist das Erste, dass wir alles Wichtige mit ihm teilen. Wenn wir besonders froh und glücklich und dankbar und erleichtert sind, dass das ganz normal seinen Weg ins Gebet findet. Und wenn wir unter Druck stehen und Angst haben und heulen und nicht mehr weiter wissen und ganz betrübt sind und uns vielleicht auch vor uns selbst schämen, dann sollen wir beten. Die Mutter von Wilhelm Busch, dem Evangelisten, war manchmal am Ende eines Tages so müde, hat sie gesagt, dass sie manchmal nur noch sagen konnte, gute Nacht, Herr Jesus. Aber sie hat gebetet, gute Nacht, Herr Jesus. Sie hat ihr Leben mit dem Herrn gelebt. Und je stärker das Beten unser Leben prägt, umso mehr werden wir es auch in unsere Gemeinde mit einbringen. Umso mehr wird es uns auch ein Herzensanliegen sein, dass wir auch als Gemeinde eine betende Gemeinde sind. Und nach dieser allgemeinen Aufforderung spricht Jakobus dann ein spezielles Problem an. Und zwar ein Problem, mit dem die Gemeinde zu allen Zeiten konfrontiert war, nämlich Krankheit, Bedrückung und Sünde. Und wieder ist die allererste Maßnahme, die Jakobus fordert, das wundert sie jetzt nicht mehr, Gebet. Was ist unser Impuls in solchen Situationen? Sagen wir dann erstmal auch, wir müssen einen Arbeitskreis einberufen, das kann ja auch richtig sein. Greifen wir erstmal zum Telefonhörer, konsultieren wir erstmal, machen wir alles Mögliche oder ist unser erster Impuls Gebet? Und jetzt lesen wir die Verse 14 bis 16. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Bekennt einander die Übertretung und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist die zweite Ermutigung. Die erste war, bete unter allen Umständen und die zweite lautet, bete für jeden Angefochtenen. Bete für jeden Angefochtenen. Und jetzt müssen wir uns diese zwei komplizierten Verse etwas genauer angucken. Die römisch-katholische Kirche hat diese Stelle benutzt, um damit ihr Sakrament der letzten Ölung zu begründen. Seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil wurde dann daraus das Sakrament der Krankensalbung. Also der Grundgedanke ist die Vorbereitung auf das Sterben. Aber Jakobus weist uns in eine ganz andere Richtung. Jakobus fordert uns auf, Gebetsgemeinschaft zu machen. Das ist eine Aufforderung zur Gebetsgemeinschaft. Und wir müssen wissen, die Bibel kennt ja beides. Die Bibel kennt das Gebet in der Einsamkeit. Da haben wir viele Beispiele auch von Jesus, vom Herrn Jesus, der in die Einsamkeit gegangen ist, um zu beten. Aber die Bibel kennt auch das Gebet in der Gemeinschaft. Zum Beispiel Apostelgeschichte 12, wo die Gemeinde zusammen für den inhaftierten Petrus betet und dann steht er plötzlich vor der Tür und sie sind total verwundert. So nach dem Motto, was Spurgeon auch mal gesagt hat, wenn Gott uns überraschen will, dann muss er nur unsere Gebete erhören. Aber sie beten und Gott handelt. Und Jakobus zeigt uns jetzt hier auch eine große Chance, die bis heute in jeder bibeltreuen Gemeinde besteht, nämlich das gemeinsame Gebet, dass wir zusammen beten. Und jeder ist eingeladen, etwa bei dem gemeinsamen Gebet für den Gottesdienst, für die Predigt, dass in der Regel eine Viertelstunde oder 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn im Sekretariat stattfindet, dazuzukommen, mitzubeten für einen gesegneten Gottesdienst. Das ist ein Beispiel für Gebetsgemeinschaft. Und es war Kennzeichen der ersten Gemeinde. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, im Brotbrechen, also in der Feier des Abendmahls, in der Gemeinschaft und im Gebet. Und das kann ganz spontan manchmal sich entzünden, dieses Gebet, weil man über etwas redet und sagt, lass uns hinsetzen und beten. Das ist bei uns in der Familie auch manchmal der Fall, wenn über irgendeine Sache geredet wird und dann sagt plötzlich einer, Mensch Leute, lass uns doch mal ganz kurz, lass uns innehalten, beten. Und das können wir in der Gemeinde an vielen Stellen genauso tun. Das kann aber auch geplant werden und deswegen freuen wir uns, dass am kommenden Donnerstag die wöchentliche Gebetsstunde wieder beginnt um 18.30 Uhr. Ganz herzliche Einladung dazu an dieser Stelle. Das ist immer eine besonders stärkende Zeit auch. 18.30 Uhr, eine Stunde vor der Bibelstunde, ist Gebetsstunde, wo wir Gott gemeinsam danken und loben und Fürbitte halten und Anliegen austauschen. Ich möchte sehr, sehr dazu ermutigen, diese Möglichkeit auch selbst in Anspruch zu nehmen. Also das ist die zweite Ermutigung hier. Betet, aber jetzt Jakobus speziell für jeden Angefochtenen. Und er gibt zwei Beispiele für Anfechtung. Das eine Beispiel ist, da ist jemand angefochten durch Krankheit oder Schwachheit. Das sind die Verse 14 bis 15a. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten zu sich rufen lassen und das Gebet des Glaubens für den Kranken retten. Also es ist ganz wichtig, dass die Bibel Gebet und Arzt nicht gegeneinander ausspielt. Die Bibel hat eine hohe Meinung von Ärzten. Und wir sind ja auch dankbar, ein paar Mediziner oder Medizinstudenten hier unter uns zu haben. Lukas war ein Arzt. Und Gott hat sich selbst mit einem Arzt verglichen. Gott hat mal gesagt, 2. Mose 15, Vers 26, ich bin der Herr, dein Arzt. Ärztliche Kunst kann eine gute Gabe Gottes sein und ein großer Segen. Aber ob sie zum Ziel kommt, das hängt von Gottes souveräner Gnade ab. Das macht auch dieser klassische lateinische Spruch deutlich. Medicus curat, Deus sanat. Das heißt, der Arzt kuriert, aber Gott heilt. Und das haben mir schon viele Ärzte gesagt, die haben gesagt, wir wissen genau, die Entscheidungen fallen da. Die Entscheidungen fallen da und dann weisen sie mit dem Finger nach oben. Das sagen viele Ärzte, auch solche, die sich nicht gleich als bekennende Christen vorstellen. Und deswegen ist es wichtig, für Kranke zu beten. Und Vers 14a, das Wort für krank sein, das meint nicht nur körperliche Krankheit, asthenēo, das kann körperliche Krankheit beschreiben. Das kann aber auch emotionale Schwäche bedeuten. Das kann Freudlosigkeit sein. Das kann auch geistliche Traurigkeit meinen. Dass einer die Freude des Glaubens verloren hat. Dass er entmutigt ist. Dieses Wort kann Erschöpfung mit einschließen. Anfechtung. Das ist also ein sehr breit aufgestelltes Wort. Das meint nicht nur körperliche Krankheit. Da gehen alle möglichen Fälle von Schwachheit und Bedrängnis und Not ein. Und dann Vers 15a, da geht es nochmal um den Kranken. Das Wort kamno steht da. Das gibt es nur noch ein weiteres Mal im Neuen Testament. Da heißt es müde. Also auch da kann dieser seelische Aspekt mit gemeint sein, dass ein Kranker, ein Müder, ein Erschöpfter, ein Depressiver, ein Entmutigter, das fällt alles mit da hinein. Krank, schwach, angefochten. Und wenn das so ist, was soll er da machen? Dann soll der Leidende selbst die Initiative ergreifen und er soll die Ältesten zu sich zum Beten rufen. Er soll die Ältesten bitten, über ihm zu beten. Das heißt, sie können zu ihm nach Hause kommen oder er kann in der Gemeinde sich mit ihnen zurückziehen und kann sie beten. Und das heißt, der Leidende ergreift die Initiative und bittet die Ältesten, für ihn und mit ihm zu beten. Das ist keine öffentliche Veranstaltung, das ist keine Heilungskonferenz, das ist kein magisches Ritual und das ist keine spektakuläre Aktion. Sondern es ist etwas, was in aller Keuschheit im Verborgenen geschieht. Und dann steht hier, die Ältesten sollen beten über ihm. Da steht nicht unter Handauflegung, das kann unter Handauflegung meinen. Nicht magisch verstanden, sondern die Handauflegung als ein Zeichen für Gottes gnädige Zuwendung, als ein ermutigendes Zeichen. Das kann aber auch bedeuten, sie sollen über ihm beten, er liegt im Bett und sie stehen vor ihm und beten über ihm. Das hat aber nichts Magisches hier zu sagen. Das ist kein Ritual, das unbedingt eingehalten werden muss. Und dann sollen sie ihn bei diesem Anlass mit Öl salben. Das ist auch keine mystische Zeremonie, sondern das ist auch ein Zeichen. Ein Zeichen, das wir in der Fürbitte als Älteste auch manchmal anwenden, weil die Bibel es sagt. Das kann ganz profan gemeint sein, dieses Wort salben für die medizinische Wirkung. Als der barmherzige Samariter salbt, da war das einfach eine medizinische Behandlung. So wie Sie, sage ich mal jetzt mal, eine Sportsalbe irgendwo benutzen. Aber das hat auch eine symbolische Bedeutung. Und in der Bibel, da kann Salbung verwendet werden als Zeichen für Gottes Fürsorge. Das kennen wir aus Psalm 23. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Das ist ein Symbol für Gottes Fürsorge. Und Salben kann als Zeichen stehen für die Heilung geistlicher Wunden. Jesaja 1, Vers 5 bis 6 sagt, das ganze Haupt ist krank. Wunden und Striemen, es ist nichts Gesundes an ihm. Und dann wird darüber geredet, dass es mit Öl gelindert wird. Öl als ein Zeichen für geistliche Heilung. Und Öl kann auch ein Zeichen sein dafür, dass jemand in Dienst genommen wird. Priester wurden gesalbt für ihren Dienst. Könige wurden gesalbt für ihren Dienst. Es hat also eine breite symbolische Bedeutung, dieses Öl. Und jemanden, wenn man für ihn betet, zu salben, dass man ihm beispielsweise einfach ein bisschen Öl auf die Stirn gibt, kann als Zeichen bedeuten, Gott macht dein wundes Herz wieder heil und Gott will dich in Dienst nehmen und dich in Dienst behalten. Das kann ausgedrückt werden mit dem Zeichen des Salbens. Wie gesagt, das ist kein Muss. Das Gebet wird nicht weniger wirksam, wenn wir nicht salben, aber es ist eine Möglichkeit, ein Zeichen, das Gott uns gegeben hat, das wir in der Verborgenheit der Seelsorge durchaus gebrauchen dürfen. Und diese Hilfe Gottes geschieht nicht durch das Öl, geschieht nicht durch, wenn es geschieht, durch das Auflegen der Hände, das ist auch nur ein Zeichen, sondern das Gebet der Ältesten ruft Gottes Hilfe. Das Eigentliche geschieht immer durch Gott. Das Eigentliche geschieht immer im Unsichtbaren. Aber Gott beteiligt uns daran, wir dürfen darum bitten und wir dürfen so etwas wie ein Kanal sein. Das Gebet kann so etwas wie ein Kanal werden, durch den Gott uns seine Hilfe schickt. Das ist erstaunlich. Das müsste Gott ja nicht so machen. Aber Gott will uns in diese persönliche Verbindung hineinziehen. Das ist etwas ganz Nüchternes, das ist nicht magisch, das ist nicht mysteriös, sondern Gott hat uns dieses Zeichen gegeben und Gott gibt uns das Gebet. Und Jakobus macht wichtig, es ist Gott, der handelt. In Vers 14 steht hier im Namen des Herrn. Sie sollen ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das heißt, sie sollen deutlich machen, der Herr hilft. Nicht das Öl und nicht die Zeichenhandlung, sondern im Namen des Herrn. Wir sollen auf Jesus verweisen. Und dann steht in Vers 15, das Gebet des Glaubens wird helfen. Und das Gebet des Glaubens ist nicht irgendeine Gebetstechnik, was manche draus gemacht haben. Sozusagen ein besonders glaubensvolles Gebet, gesprochen mit Formeln und Vollmachtsworten. Sondern das Gebet des Glaubens heißt einfach das Gebet, dass wir im Vertrauen zu Jesus beten. Das Gebet, dass wir unter Berufung auf seine Verheißung beten. Das Gebet, ich sage das ganz deutlich, liebe Geschwister, das Gebet ist kein Powerakt des Beters. Das Gebet ist keine Demonstration von Vollmacht. Seht her, wir beten und wir erschüttern die Grundfesten der Welt damit. Und dann steigt möglichst noch Rauch auf dem Hintergrund der Bühne auf und die Band macht einen Trommelwirbel, damit die Stimmung auch richtig schön schaurig ist. Es ist keine Power-Demonstration, sondern es ist ein schlichtes Beten im Verborgenen des Zimmers, in dem der Hilfesuchende und die Ältesten zusammensitzen oder auch zusammen knien. Und diesem Gebet schenkt der Herr eine klare Verheißung. Jesus wird dieses Gebet erhören, sagt Vers 15. Das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Da steht nicht, das Gebet wird den Kranken heilen. Das steht da ausdrücklich nicht. Das kann passieren. Aber retten bedeutet beim Christen, der ist ja schon gerettet für den Himmel, das bedeutet hier in dem Kontext, in dem Zusammenhang, das Gebet wird ihn bewahren, es wird ihn wiederherstellen, es wird ihn stärken, es wird ihn aus der Not seiner Bedrängnis herausholen. Es stellt sicher, dass der Leidende in Jesu Hand ist. Es wird ihm helfen, mit dieser Situation fertig zu werden. Und manchmal wird er die Wirkung des Gebets früher spüren und manchmal später. Aber hier steht nicht, das Gebet wird den Kranken heilen, aber es wird ihn, dann ist das zweite Wort, was Jakobus hier verwendet, aufrichten. Das heißt, es wird seine Situation stabilisieren. Es wird ihn ermutigen. Es kann sein, dass der Herr ihn allmählich genesen lässt. Klar, Gott kann jederzeit heute genauso handeln wie zu allen Zeiten. Gott kann in seiner Vollmacht bewirken, dass der Tumor weg ist. Gott kann bewirken, dass die Herzrhythmusstörung plötzlich verschwindet. Natürlich kann Gott das, aber Gott, nicht irgendwelche speziellen Wundertäter, die das auf Befehl veranlassen. Es kann sein, dass Gott jemanden allmählich genesen lässt. Es kann sein, dass jemand sofort wieder stabil wird. Es kann sein, dass jemand krank bleibt, aber Kraft bekommt, das Schwere zu ertragen und ganz getrost ist. Es kann sein, dass jemand plötzlich den Segen seiner Krankheit erkennt und dann in dem Sinne dankbar dafür ist. Ich denke, eines der bewegendsten Beispiele ist Joni Erickson. aus Los Angeles, die ja in ihrer Jugend querschnittsgelähmt wurde, seitdem im Rollstuhl sitzt. Und sie hat 2013 beim Zeugnis, das sie auf der Hirtenkonferenz in Los Angeles gegeben hat, oder im Rahmen einer Konferenz, ich glaube sogar einer Konferenz über die Problematik der charismatischen Frage, da hat sie in einem persönlichen Zeugnis berichtet darüber, wie sie nach Jerusalem gereist ist und wie sie dann genau an der Stelle stand, wo Jesus vor so vielen Jahren den gelähmten Mann geheilt hatte. Und dann hat Joni erzählt, wie sie in dem Moment, wo sie da alleine an dieser Stelle war, merkte, wie dankbar sie Gott dafür wurde, dass er sie nicht geheilt hat. Und wenn Sie Joni ein bisschen kennen, dann wissen Sie, dass das keine Show ist, wenn sie so etwas sagt. Und sie dankte Gott, dass er damals auf ihre Bitte um Heilung, als sie ihn darum bat, ein Nein dazu gesagt hat. Warum? Weil durch diese Krankheit, wie sie sagt, sie ganz auf Christus geworfen war. Und dadurch wären so viel Sünde, Selbstsucht und Bitterkeit aus ihrem Herzen fortgespült worden. Dieses Nein Gottes zu ihrer Heilung half ihr, sagte sie, mehr von Gottes Gnade abhängig zu sein. Und es gab ihr größeres Mitgefühl für andere. Es verminderte ihr Selbstmitleid. Es ließ ihren Glauben wachsen. Es gab ihr eine größere Hoffnung auf den Himmel und veranlasste sie, den Herrn so viel mehr zu lieben. Und so war sie dankbar dem Herrn dafür, dass er sie nicht geheilt hat. Und hat das immer wieder bezeugt. Und dann hat sie die Zuhörer gebeten, mit ihr zusammen dieses Lied zu singen, Have Thine Own Way, Lord. Das heißt, hab deinen eigenen Weg mit mir. Führe mich so, wie du es willst und wie du es für richtig hältst. Vor wenigen Tagen haben liebe Freunde von uns erzählt, wie sie in Polen gewesen sind. Und sie sind eigentlich dorthin gefahren, unter anderem, weil bei ihnen zu Hause ein polnischer Fliesenleger gewesen war. Und mit dem hatten sie auch viel über das Evangelium gesprochen. Und nun versuchten sie dort in Polen für ihn und seine Familie eine Gemeinde zu finden. Und in dem Zusammenhang sind sie auch in einer Gemeinde gewesen. Und die Gemeinde dort, die sah, dass die Frau unseres Freundes auch insofern krank ist, als ihr ein Arm fehlt, den sie vor einiger Zeit in einer schwierigen Situation verloren hat. Eine junge, dynamische Familienmutter, aber ihr fehlt ein Arm. Und da haben die Geschwister dort in der polnischen Gemeinde gesagt, wir haben eine ältere Dame, die gefesselt ist ans Bett, die in ganz schweren, krankheitsbedingten Umständen aushalten muss. Was wäre das für eine Ermutigung, Gabi, wenn du zu ihr hingehen könntest, wo du doch auch mit dieser Krankheit leben musst. Und dann hat sie diese Frau besucht und sie sagt, es war zunächst mal sehr bedrückend, wie die lag, teilweise kahlgeschoren wegen der Behandlung, die sie bekommen hat, gefesselt ans Bett in wirklich ärmlichsten Umständen. Und dann trat sie an ihr Bett und sagt, ich möchte dich gerne trösten, aber wie klein ist mein Leiden, dass mir ein Arm fehlt gegen deines? Und dann sagte diese kranke polnische Schwester, an ihr Bett gefesselt, mit strahlenden Augen: Ach, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und weißt du, deine Mauer ist einfach ein bisschen niedriger als meine Mauer. Aber wir haben denselben Gott und mit ihm können wir über Mauern springen. Und deswegen dürfen wir ganz getrost sein. Und unsere Freundin ist im Grunde genommen gestärkt aus dem eigentlich menschlich betrachtet elenden Krankenzimmer dieser polnischen Glaubensschwester wieder weggegangen. Leute, so macht es Gott, dass jemand getröstet in seinem Krankenbett liegen kann und glücklicher ist möglicherweise als jemand, der auf gesunden Füßen frei herumspringt, aber ohne wirklich unter der Führung des Herrn zu leben. Unsere Aufgabe ist nicht zu spekulieren, unsere Aufgabe ist zu beten und dem Herrn alles zuzutrauen und dann ihm wirklich aber auch zu vertrauen, dass er es richtig macht. Bete für jeden Angefochtenen, sagt Jakobus. Und dann kommt das zweite Beispiel für Anfechtung und das ist Sünde. Das ist ab Mitte von Vers 15. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Das ist klar. Wenn Sünde belastet den Betroffenen ja noch schlimmer als Krankheit. Und wenn das rauskommt, muss es bereinigt werden. Es kann, wohlgemerkt, es kann sogar so sein, dass die Sünde die Ursache ist für die geistliche Mutlosigkeit. Oder dass die Sünde auch mal die Ursache ist für eine körperliche Krankheit. Das kann durchaus sein. Und da muss man das Problem natürlich an der Wurzel packen. Aber Jakobus sagt ausdrücklich, wenn wenn er Sünde begangen hat. Er sagt nicht, dass das immer so sein muss. Ganz klar, er schreibt nicht, dass jede Krankheit auf eine konkrete Sünde des Kranken zurückgeht. Natürlich wissen wir aus der Bibel, dass es überhaupt in dieser Welt Krankheit und Tod gibt. Das hat unmittelbar mit der Sünde zu tun, wegen des Sündenfalls. Das macht die Bibel sehr deutlich. Das hat seine Ursache im historischen Sündenfall. Aber wer zu Jesus kommt und Christ wird, dem vergibt Gott alle Schuld. Den erklärt er schon jetzt zu seinem Kind und Erben. Allerdings unsere körperliche Hinfälligkeit, die leiblichen Folgen des Sündenfalls, die sind damit nicht wie auf Knopfdruck weg. Die werden wir erst in der Ewigkeit los. Und hier auf der Erde werden wir auch als Christen noch krank und müssen irgendwann sterben. Das wird erst im Himmel überwunden sein. Also das ist der Grundsatz und das müssen wir verstehen, liebe Geschwister. Das lehrt die Bibel ausdrücklich. Dass es überhaupt Sünde gibt, dass es überhaupt Krankheit gibt, dass wir Menschen überhaupt sterblich sind, ist darauf zurückzuführen, dass wir in einer sündigen Welt leben. Allerdings sagt die Bibel nicht, ich will es nochmal betonen, dass jede einzelne Krankheit eines Menschen auf eine bestimmte Sünde zurückzuführen ist. Das ist total unbiblisch und da käme man auf fatale Konsequenzen, wenn man mit dieser Haltung an Krankheit rangehen würde. Jesus hat das ausdrücklich zurückgewiesen. Lesen Sie dazu mal Johannes 9. Einzelne Krankheiten können aus Gottes Perspektive ganz unterschiedliche Ursachen haben. Sie können Gottes Gericht sein, sie können aber auch Gottes Weg sein, um jemanden zu einem vertieften Vertrauen zu sich zu führen. Und wir schauen doch nicht hinter die Stirn. Wir können doch nicht unseren Zeitgenossen ins Herz blicken. Und deswegen sollten wir uns hier nicht anmaßen, irgendwelche Wertungen über andere abzugeben, die uns nicht zustehen. Wir können nicht jemandem auf den Kopf zusagen, dass sein Nierenleiden eine Strafe Gottes sei. Diese Kompetenz haben wir einfach nicht. Okay, in der Gemeinde von Korinth, da hat Gott einige Gemeindeglieder mit Krankheit oder sogar Tod belegt, weil sie Frevel mit dem Abendmahl getrieben hatten. Das können wir in der Bibel nachlesen. In 1. Korinther 11, Vers 27 bis 32. Aber es ist nicht gesagt, dass diese Christen damit ihr Heil verloren hätten. Aber diese Krankheitsfälle dienten der Erziehung und der Korrektur und führten der Gemeinde vor Augen, dass Gottes Wort absolut ernst zu nehmen ist. Das war gewissermaßen eine pädagogische Maßnahme, die Gott damals ergriffen hat in Korinth. Und wie gesagt, auch heute noch kann eine einzelne Krankheit die Folge von Sünde sein. Und mir sagte vor wenigen Tagen ein Glaubensbruder, also wenn ich krank werde, dann ist das zumindest mal ein Punkt, den ich abprüfe, dass ich sage, Herr, könnte es sein, dass du mich damit auf irgendetwas hinweisen willst, wo ich gesündigt habe. Aber manchmal lässt Gott auch Leid zu und auch Krankheit, wenn wir gehorsam sind, weil wir dadurch etwas Besonderes lernen sollen oder weil wir dadurch in besonderer Weise Gottes Bewahrung erfahren sollen. Denken Sie an Paulus, der hat Gott mehrfach gebeten, ihm eine bestimmte Krankheit wegzunehmen, von der wir nicht mal mit Sicherheit wissen, welche das war. Ob es so eine Art Epilepsie gewesen ist oder ein Augenleiden. Und Gott hat ihm gesagt, nein, diese Krankheit nehme ich dir nicht weg. Und Paulus hat sicherlich gesagt, hey, ich könnte dir noch so viel befreiter dienen, wenn das weg wäre. Und Gott hat gesagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Anderen Leuten hat er bestimmte Krankheiten weggenommen, ob er überhaupt auch erst erspart. Also denken wir nochmal an Joni Erickson, die auch davon überzeugt ist, dass das für sie der beste Weg war, dass Jesus sie körperlich nicht wieder fit gemacht hat. Unsere Aufgabe ist es nicht zu spekulieren, sondern unsere Aufgabe ist es zu beten. Für Angefochtene zu beten. In diesem Falle für die, die durch Krankheit, durch Müdigkeit, durch Sünde angefochten sind. Und jetzt wendet Jakobus das auf alle Gemeindemitglieder an. Bis dahin ging es ja vor allem um den Leidenden, der die Ältesten ruft. Und jetzt weitet er die Sache aus. In Vers 16, da sagt er, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Also jetzt ist die ganze Gemeinde im Blick. Nicht nur die Ältesten, sondern bekennt einander die Übertretung und betet füreinander. Und bitte schön, dass wir das richtig verstehen. Einander, das meint nicht, wir setzen uns jetzt im Kreis hin und jeder deckt mal vor der Gruppe seine Sünde auf. Das ist übelste Gruppendynamik. Das hat nichts mit biblischem Umgang mit Schuld zu tun. Biblischer Umgang mit Schuld ist immer keusch. Biblischer Umgang mit Schuld wahrt immer die Intimsphäre. Biblischer Umgang mit Schuld ist immer behutsam, aber klar. Sondern was hier gemeint ist, seid füreinander da, heißt es. Steht euch gegenseitig bei. Und dann kann Gott es schenken, dass innerhalb der Gemeinde auch seelsorgerliche Gespräche entstehen, bei der wir einander unsere Schuld bekennen. Nicht nur mit den Ältesten oder mit dem Pastor, sondern auch darüber hinaus von Bruder zu Bruder, von Schwester zu Schwester. Und dann können, wo Gott es gibt, solche Situationen entstehen, wo A vor B eine Schuld bekennt, die ihm deutlich geworden ist. B hat mit dieser Schuld vielleicht persönlich gar nichts zu tun. Aber das Wichtigste ist ja auch, dass Schuld vor Jesus bekannt wird. Allein Jesus kann vergeben. Und durch einen menschlichen Zeugen wird die Vergebung nicht wirksamer oder echter. Aber es gibt Situationen, wo jemand allein eine Sache einfach nicht unter die Füße bekommt. Und wo er über eine bestimmte Sünde keinen Frieden in seinem Herzen bekommt. Und dann sollte er sich ein Herz fassen und einen Bruder, eine Schwester seines Vertrauens, das kann ein Ältester sein, der Pastor, das kann aber auch ein anderer vertrauenswürdiger Christ sein, aufsuchen, möglichst gleichen Geschlechts. Und dann sagt Jakobus, ist der allerwichtigste Dienst, den ihr einander tun könnt, dass ihr füreinander betet. Und dass der von seiner Schuld geheilt wird und dass er Frieden im Herzen bekommt. Und erst jetzt, interessanterweise, spricht Jakobus von Heilen. Er wird geheilt werden von dieser Sünde. Denn dieses Ja, oh mei, dieses Heilen wird eben nicht nur gebraucht, wenn einer von körperlicher Krankheit geheilt wird, sondern dieses Ja, oh mei steht auch und sehr oft für geistliche Heilung, für Vergeben von Schuld, wenn ein Gewissen wieder heil wird. Und jetzt, wo es um Schuld geht, da ist von Heilung die Rede. Können Sie nachlesen, Matthäus 13, Vers 15, der Verstockte wird von Blindheit geheilt. Hebräer 12, Vers 12 und 13, einer wird im Glauben müde und wird wieder geheilt in seinem Vertrauen zu Gott. 1. Petrus 2, Vers 24, Jesus hat unsere Sünde gesühnt und dadurch sind wir geheilt worden von unserer Schuld. Hier geht es jetzt um das Heilen der Sünde, um das Vergeben. Betet füreinander, dass ihr geheilt werdet, dass ihr wieder heil in eurem Gewissen werdet, dass ihr gewiss der Vergebung werdet und dass alle Sünde bedeckt wird. Und wie gesagt, Jesus hört unser Gebet, auch wenn wir alleine beten. Aber es kann eine seelsorgerliche Hilfe sein, mit einem Bruder oder einer Schwester dieses Gebet gemeinsam zu sprechen. Und dann auch aus dem Mund des Mitchristen den Zuspruch der Verheißung des Herrn zu erfahren. Und haben Sie gesehen, bei Krankheit wird uns Hilfe versprochen, Stärkung versprochen, Bewahrung versprochen, Aufrichtung versprochen, aber nicht unbedingt Heilung. Hier auf der Erde, im Himmel ja, aber noch nicht hier. Bei Sünde wird uns die totale Heilung schon jetzt versprochen. Die absolute Vergebung, ohne jeden Vorbehalt. So groß, ihr Lieben, so riesengroß sind die Möglichkeiten, die der Herr uns mit dem Gebet schenkt. Und Jakobus hat das heute in diesen Versen vor unseren Augen gewissermaßen entblättert. Er sagt, betet unter allen Umständen. Und er ermutigt uns, er sagt, bete für jeden Angefochtenen. Wenn einer krank ist, wenn einer im Dienst und im Glauben für Jesus mutlos geworden ist, wenn einer an den Rand seiner Kräfte gekommen ist, wenn einer sich in Depressionen verfangen hat und auch wenn einer eine Schuld erkannt hat, die ihn immer noch umtreibt. Es ist ein königlicher Dienst, den ihr einander tun dürft, dass ihr füreinander und miteinander betet. Nutzt das doch noch viel, viel mehr. Und als wäre das noch nicht bewegend genug, fügt Jakobus zum Schluss noch eine letzte Ermutigung hinzu, die wir noch ganz kurz an den Schluss stellen wollen. Und das dritte ist, erstens also betet unter allen Umständen, zweitens betet für jeden Angefochtenen und schließlich drittens betet von ganzem Herzen. Und das sind die letzten Verse. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Und er betete inständig, dass es nicht regnen solle. Und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land. Und er betete wiederum. Da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Also, Elia wird uns zum Abschluss als ermutigendes Beispiel vor Augen gestellt. Er sagt, guckt euch den Elia an. Den kennt ihr doch aus dem Alten Testament. Aus dem 1. Buch Könige. Elia betete ernstlich, so kann man das gut übersetzen. Er betete inständig. Wissen Sie, da steht im Grunde im Griechischen wörtlich, er betete mit Gebet. Das ist eine rhetorische Figur. Die soll deutlich machen, er betete mit ganzem Einsatz. Er betete mit Gebet. Er betete wirklich. Er betete betend. Das ist gemeint. Und in Vers 18 nochmal, er betete wiederum. Er war treu, er war beständig, er ließ sich nicht abbringen. Er ließ sich durch seinen dichten Terminkalender nicht davon abhalten, durch die vielen Gespräche, die er führen musste. Er ließ sich durch sein Handy nicht davon abhalten, durch die E-Mails, die er zu schreiben hatte, ließ er sich nicht abhalten. Er kam immer wieder zum Gebet zurück. Und er ließ sich auch durch seine Examensvorbereitung nicht davon abhalten und durch den nächsten Kundentermin und durch die ärztliche Untersuchung. Er fand immer wieder den Zugang zum Gebet. Und das heißt nicht, ich will das auch ganz deutlich sagen, dass wir Gott durch unseren Eifer irgendwie zwingen könnten. Wir können Gott nicht unseren Willen aufzwingen. Das wäre furchtbar, wenn Gott jedes unserer Gebete erhörte, weil wir ja viele Konsequenzen unserer Gebete gar nicht übersehen. Wenn Gott jedes unserer Gebete nach unseren Vorstellungen erhörte, das wäre Katastrophe. Aber Gott erhört so, wie es richtig ist, wie es gut ist. Und er sucht, und das will Jakobus hier zum Schluss deutlich machen, er sucht unser ganzes Herz. Nicht, dass wir mal so beiläufig sagen, okay, wir haben mal zwei Leute da in einem Gebet genannt, dann haben wir unsere Fürbittepflicht für diesen Tag auch erledigt. Sondern wir sollen wirklich das Anliegen vor den Herrn tragen. Und die Situation, auf die Jakobus hier zum Schluss anspielt, die war bedrückend. Wir wissen das ja aus dem Alten Testament. Ahab und Isebel, 9. Jahrhundert vor Christus, Zustände wie in Sodom und Gomorra. Und dann schickt der Herr seinen Propheten ins Gefecht. Und er sagt, sage ihnen mein Wort und sage ihnen mein Gericht an, es wird Dürre kommen. Und er kündigt das an in Gottes Auftrag. Und jetzt läuft Gottes Timing, 3,5 Jahre. Den genauen Zeitraum erfahren wir übrigens erst aus dem Neuen Testament von Jakobus und auch von Jesus. Dieser Zeitraum war offensichtlich im Judentum bekannt. Und die 3,5 Jahre vergehen. So, und dann läutet der Herr die nächste Runde ein. 1. Könige 18, Vers 1 und sagt, und jetzt wird Regen kommen. Und ich werde meine Macht beweisen. Und die Baalspropheten, die waren eigentlich für den Regen zuständig. Und es wird vorgeführt, Leute, nicht mal in eurem Spezialgebiet könnt ihr ganze Arbeit leisten. Ihr seid eigentlich für Regen, Fruchtbarkeit und sowas zuständig. Und nicht mal Regen kriegt ihr hin. Aber der lebendige Gott, er sagt ein Wort. Und er verbindet das damit, dass er seinen Propheten beten lässt. Und dann schickt das. Und die Situation spitzt sich weiter zu. Und Jakobus erinnert uns daran. Und er sagt, Leute, denkt an Elia. Ihr wisst doch, was alles geschehen ist. Ihr wisst, es hat 3,5 Jahre lang nicht geregnet im Land. Warum? Weil er betete. Nein, weil Gott es so tat. Aber Gott tat es so und verband es mit dem Gebet von Elia. Und dann regnete es plötzlich, weil er betete. Er betete von ganzem Herzen. Und Jakobus hört schon, wie sie einwenden werden. Naja, das war immerhin Elia, das war damals. Und wie wir in Hannover sagen, naja, wir sind auch nicht gerade prophetisch wie Elia. Und wir sind weit davon entfernt. Und es ist, als ob Jakobus das vorausgewusst hätte. Denn er schiebt unseren ganzen Einwänden ein Riegel vor mit einem kleinen Sätzchen. Das steht hier in Vers 17. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Damit sind uns alle unsere Entschuldigungen und Vorbehalte aus der Hand geschlagen. Dass wir sagen können, ja, Elia war Elia, aber wir, wer sind wir? Jakobus sagt, niet. Elia war ein Mensch von gleicher Art wie wir. Du hast keine Entschuldigung, das Gebet nicht zu nutzen. Du hast keine Entschuldigung, dich deiner Fürbitteverantwortung zu entziehen. Denn es kommt nicht auf Elia an, es kommt nicht auf Paulus an, es kommt auf den Herrn an, zu dem wir beten. Und darum, ihr Lieben, lasst uns nicht störrisch sein, sondern lasst uns diese dreifache Ermutigung zu Herzen nehmen und lasst uns versuchen, das in der kommenden Woche wirklich umzusetzen, Tag für Tag. Und wem es der Herr aufs Herz legt und wer die Möglichkeit hat, jetzt beim Wiederbeginn der Gebetsstunde dabei zu sein, der kann auch diese Gebetsstunde nutzen. Meine Erfahrung ist die, in der Gemeinschaft zu beten, ist auch immer eine Hilfe und Ermutigung für mein einsames Gebet in der Stille. Das befruchtet sich gegenseitig und ich möchte Sie herzlich einladen, auch diesen Segen nicht zu verpassen. Und ich schließe mit einem wunderbaren Zeugnis, das uns am Ende noch einmal vor Augen führt, wie gerne Gott Gebete erhört und wie erstaunlich die Wege sind, die er mit uns geht. David Brainerd war ein mutiger Indianermissionar. Und eines Tages entschloss er sich, einen Indianerstamm aufzusuchen, der als äußerst fremdenfeindlich und mörderisch galt. Einige Freunde rieten ihm dringend davon ab, sagten, du setzt dein Leben aufs Spiel. Aber Brainerd sagte, ich bin von Gott gerufen, ich bin in meinem Gewissen gebunden, ich muss da hingehen. Und dann macht er sich auf den Weg mit einem kleinen Wanderzelt und erreicht schon bald sein Ziel, kurz vor dem Hauptdorf dieses Stammes, schlägt dort sein Zelt auf. Und das Erste, was er macht, ist, dass er erstmal sich dort niederkniet, um zu beten in seinem Zelt und sich vorzubereiten auf diese Begegnung und für diese Menschen zu beten, mit denen er jetzt gleich zu tun bekommen wird. Er ahnt nicht, dass ihn schon längst ein feindlicher Indianer beobachtet hat. Und dass er zum Häuptling gerannt ist und gesagt hat, da kommt ein weißer Mann. Die halten einen Kriegsrat und schicken dann einen Trupp mutiger Krieger los, um den weißen Mann, der es gewagt hatte, in ihr Gebiet einzudringen, zu töten und zu skalpieren. Und dieser Stamm, der hat nun nicht gerade die Gewohnheit gehabt, seine Gegner von vorne zu konfrontieren, sondern er hat sie im Normalfall hinterrücks mit Pfeilen abgeschossen, wenn die Feinde die Krieger nicht gesehen haben. Und so gehen sie zu diesem Zelt, aber der Mann kommt nicht raus. Und dann schicken sie drei Männer los und sagen, guck doch mal nach, was da los ist. Und die Männer machen vorsichtig die Öffnung dieses Zeltes auf und sehen da, wie dieser weiße Mann auf seinen Knien liegt und mit irgendjemandem spricht, den sie nicht sehen. Aber sie sind so irritiert, dass sie es nicht wagen, ihn schon gleich umzubringen. Zu ihrem Entsetzen sehen sie, wie in dem Moment eine Klapperschlange in das Zelt hineinkriecht, sich auf diesen knienden weißen Mann zubewegt, sich an ihm aufrichtet, um ihre giftigen Zähne in seinen Nacken zu schlagen und sich dann kurz vorher von ihrem Opfer abwendet und auf der entgegengesetzten Seite wieder aus dem Zelt herausgleitet, ohne dass er etwas gemerkt hat. Die Indianer sind total entsetzt, schleichen davon, berichten ihrem Häuptling, was geschehen ist. Brainerd ahnt von alledem nichts. Brainerd hat die Klapperschlange nicht bemerkt, Brainerd hat die Krieger nicht bemerkt, Brainerd hat gebetet. Und dann steht er von seinen Knien auf, nimmt seine Bibel unter den Arm und geht den Indianern entgegen. Und zu seinem größten Erstaunen kommt ihm der Häuptling mit einigen Kriegern bereits entgegen, aber nicht um ihn zu töten, sondern um ihn wie einen langersehnten Freund zu empfangen, wie einen, vor dem man besondere Ehrfurcht hat, weil er unter dem Schutz seines großen Gottes leben muss. Und dann predigt Brainerd dort mit großer Freude denen die Botschaft, dass Jesus der einzige Retter ist, der uns in den Himmel bringen und uns von unserer Schuld erlösen kann. Und viele kommen zum lebendigen Glauben und der gesamte Stamm wird wirklich umgewandelt durch das Wunder, dass der lebendige Gott durch Jesus in ihr Leben einzieht. Und Gott hat Brainerd benutzt und Gott wirkt, wenn wir beten. Und manchmal merken wir gar nicht, was sich alles hinter unserem Rücken abspielt. Manchmal merken wir gar nicht all die Pfeile, die an uns vorbei zischen, die wir nicht hören, von denen wir nichts ahnen. Aber der Herr ist da und er kommt zu seinem Ziel. Und er ist heute derselbe, wie er bei Elia war, wie er bei David Brainerd war. Und der lebendige Gott fordert uns auf und ermutigt uns durch seinen Boten Jakobus. Betet. Betet unter allen Umständen. Betet für jeden Angefochtenen und betet von ganzem Herzen. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, würden wir uns freuen. Kontoempfänger, Förderverein für Mission, Kontonummer 617067, Bankleitzahl 5206041. Das ist das Geldinstitut der Evangelischen Kreditgenossenschaft. Verwendungszweck, Stichwort Internetpredigt. Sie sind herzlich eingeladen, uns auch persönlich im Gottesdienst zu besuchen. Jeden Sonntag um 10.30 Uhr. Anschrift: Alter Flughafen 18, 30179 Hannover. Weitere Informationen finden Sie unter www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.